Galater 5. Also, ich war immer wieder jetzt überrascht, dass wir wirklich, wenn meine Aufzeichnungen stimmen, wir in den ganzen Jahren, wo ich nun hier bin, nie eine Bibelarbeit über den Galaterbrief gemacht haben. Das ist nicht irgendwo ein Versehen. Manches kommt doppelt, wie der Thessalonicher Brief, das habe ich dann später gemerkt, in kürzerer Zeit. Und manches übergeht man, obwohl das einer der ganz wichtigen Briefe des Neuen Testaments ist. Und zwar wird die entscheidende Frage hier angegangen, die im evangelischen, das heißt ja im Bibelglauben des Evangeliums im Mittelpunkt steht. Und das, was einst zur Reformation geführt hat, was aber auch immer wieder durch die Jahrhunderte hindurch das neue Leben, die Aufbrüche in der evangelischen Kirche geschenkt hat, ging immer von dieser Mitte aus, dass man die wieder erkennt, Christus steht im Mittelpunkt unseres Lebens und er formt unser Leben neu. Jetzt lese ich mal den Abschnitt Vers 16 bis 26. Oder dann haben wir bei 11 aufgehört. Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht einer vom anderen aufgefressen werdet. Also ich sage ja, das ist der Humor beim Paulus. Das, was er auch vorher gesagt, wenn es denn so wichtig ist mit der Beschneidung, dann sollen sie sich vollends verschnipfeln. Also das sind so, das spürt man immer wieder. Ich glaube, der Paulus war ein sehr guter Redner, der auch manches sehr pointiert sagen konnte. Ich sage aber, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches. Also da sind Unzucht, Unreinigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Magie, ist es, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch gesagt, vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Die aber Christus, Jesus angehören, die haben wir Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Vers 26 würde ich zum nächsten Kapitel tun. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. So, machen wir also weit. Jede Generation wiederholt sich bei ihren Kindern, ist der Meinung, wir werden in unserem Leben schon gut sein können. Wir leben alle in dem Glauben, wir können in eigener Kraft, wenn wir uns nur ein bisschen bemühen, das Böse in Schach halten. Machen wir wieder im Geist einen Ausflug und würden jetzt durch die Häuser unserer Nachbarschaft gehen, würden klingeln, mit den Leuten sprechen und so. Würden die Leute uns alle sagen, also, was ihr da drüben für einen Tick habt in der Hofhagerkirche, seid ein bisschen eine Schucke mit eurer Springerei. Wir sind doch auch nicht so schlecht. Wir wollen doch auch das Gute leben und das können wir auch ziemlich. Es gibt noch ein paar Sachen, das sind wir selber, müssen wir zugeben, das ist nicht ganz perfekt. Aber wir können es, wenn wir wollen, das Böse im Schach halten. Das ist auch heute die Meinung von x Christen, die in die Kirche laufen. Wir können es, wenn wir wollen. Die sagen, ich brauche noch ein bisschen der Segen Gottes dazu, aber im Großen und Ganzen kann ich das managen. Uns ist nicht bewusst, um welch eine Macht es sich handelt beim Bösen. Und für uns heute hier in Deutschland im 20. Jahrhundert ist ganz besonders deshalb der Glaube an Jesus Christus nimmer wichtig. Für was brauchen wir denn? Wirtschaftlich geht's uns eh gut und für die Restfelder unseres Lebens, da machen wir Vorbehalte, warum behütet uns Gott nicht, dass uns das Schlimmste nicht passieren kann. So. Aber ich brauche das nicht mehr. So ein eigenmächtiges Denken. Und am Sonntag sagte ich im Gottesdienst, wir leben heute mit dem Alleskönner-Mensch, der alles kann, alles selber macht. Und natürlich auch, also ich denke jetzt an Leute, die auch wirklich lieb sind, die einfach dann sagen, ja, aber ich lebe nach dem Satz, edel sei der Mensch, hilfreich und gut, das mache ich. Und ich muss sagen, alle Achtung, die leben das auch. Und das unterscheidet sich von dem, was die Bibel sagt, dass die Bibel immer das Böse viel unheimlicher schildert, als eine Macht, der wir nicht entrinnen können, die eine ganz furchtbare Ausstrahlung hat. Und wir sehen das etwa in der Versuchungsgeschichte, wo der Teufel Jesus gegenübertritt und dass wir alle machtlos sind gegen diese Einflüsterungen. Und jetzt ist wichtig, wir werden in unserer Zeit heute etwa die Macht des Bösen erst wieder erkennen können, behaupte ich etwa, wenn wir solche Vorgänge in Ruanda sehen. Wenn ich oft mit Ausländern rede und die sagen oder fragen mal, so, wenn man so abends in einer gelockerten Stimmung ist, was ist denn bei euch in Deutschland gewesen, als es die schreckliche Zeit der Judenvernichtung gab? Es gibt eigentlich nur eine Erklärung. Die Macht des Bösen. Ich habe manche Menschen kennengelernt, die große Schuld sich in dieser Zeit aufgeladen haben. Muss ich Ihnen sagen, es waren die reizendsten Familienväter, die liebenswürdigsten Menschen mit einer hohen Moral. Ganz Ähnliches können Sie von Stalinisten sagen. Wenn Sie das Böse einmal in seiner ganzen verführerischen Art kennen, ist es so schrecklich, dass es uns verblendet auf irgendeine Weise. Und man sieht sich selber gar nicht. Und wenn Sie heute durch die Zuchthäuser gehen, werden Sie sagen, die meisten Menschen werden sich selber richtig sehen. Die sind alles unschuldige Opfer. Und das Schlimme ist, dass wir ja selber von diesem Bösen besitzen. Und das behauptet die Bibel. Und jetzt findet eine Auseinandersetzung, ist das wirklich die Kernfrage? Das ist die Kernfrage. Die Kernfrage ist, dass ich bin unter das Böse gefallen. Ich stehe in der gottlosen Welt unter diesen Kräften, die mich beherrschen. Und alle, ob ich noch so fromm bin, ob ich noch so viel Lieder singe, ob ich noch so viel versuche zu beten, ich kann mich aus dieser Macht nicht befreien. Und dass es morgen früh schon wieder losgeht, dass in meinem Leben dunkle Gedanken Raum haben, dass in meinem Leben Böses geschieht, dass wir gar nicht steuern können, das ist die Macht dieses Bösen. Und nun redet der Paulus von den Begierden des Fleisches. Und da denken manche zuerst, dass doch die Begehrlichkeit, etwa gerade vielleicht in erster Linie sexuell und so, hat der Paulus gar nicht im Kopf. Sie müssen wissen, er kommt aus dem Judentum. Und was ist das Fleisch? Das Fleisch hat gar nichts mit einer Abwertung des Körperlichen zu tun. Ist doch ein Unsinn. Das kann nur einer sagen, der das Judentum nicht kennt. Die leben viel mehr in der Freude am Natürlichen. Deshalb feiert man in Israel eine Hochzeit 7 Tage und da wird auch geschlemmt. Denken Sie an die Hochzeit zu Kana. Also das war nie die Verachtung des Natürlichen. Das können Sie meinen, wenn Sie die Worte unreflektiert einfach lesen. Sondern mit Fleisch bezeichnet der Paulus das, was unter das Erbe fällt, das wir mit dieser gefallenen Welt tragen. Zu dem Fleisch gehört natürlich auch unser Kopf, unser Denken. Unser Gefühl, unser Gemüt, denn das ist das andere Irrtum, dass ein paar Leute meinen, geschieht zwar in der Anthroposophie, die sagen ja, mein Fleisch ist schlecht, aber mein inneres Ich ist gut. Ich kann in meinem Leben nicht so trennen. Der ganze Mensch ist mit diesem Fleisch gemeint. Der ganze Mensch ist hineingezogen. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Kind auf, von Jugend auf. Das ist Fleisch. Und Sie müssen den biblischen Begriff des Fleisches einmal so kennenlernen. Manche meinen, und so habe ich es immer ganz derb erklärt, Fleisch bei Paulus sei das, was beim Metzger am Haken hängt. Das ist falsch. Das vergessen Sie dann nicht. Sondern Fleisch meint den ganzen Menschen mit seinem Gefühl, mit unserem Denken. Und das ist einfach eine Tragik, dass ich ein Künstler sein kann oder ein ästhetischer Typ und trotzdem in die ganze Dämonie dieser Welt verfalle, in den Hass. Und deswegen ist all das, was man heute auch beklagen sagt, da gibt's, was weiß ich, Hass oder richten über andere, auch über andere Menschen einer anderen Kultur. Ja, das kann ja in jedem Menschen sein. Und manche, die sich so überheblich brüsten über den anderen, merken gar nicht, wie sie selber wieder anderen Ideologen anheimfallen. Und ich bin ja hineingezogen, dass sogar ein David nicht bloß bei der Bathseba dort verfiel in Begierde, sondern dass er vorher schreckliche Mordorgien hinter sich hatte. Wollen wir nie vergessen. Und dass er den Uriah so schnell ans Messer geliefert hat. Dass da in unserem Leben Dinge laufen, Hauptsache ich rette mich aus einer schwierigen Situation. Und das kommt in uns. Und wenn Sie einmal so denken, warum gibt es solche Begierden, dass ein Jesus-Jünger wie der Judas plötzlich vom Geld so angezogen wird? Was ist das? Und dass in unserem Leben diese Gier da sein kann, die sitzt ja in unserem Denken, in unserem Herzen, in unserem Fühlen drin. Und jetzt sagt man, der Mensch, ich muss nur dagegen ankämpfen, ich muss das nur niederdrücken. Nein, hat gar keinen Wert. In unserer modernen Psychiatrie gibt es ein Mittel, das hat man zeitlang angewandt, das ist die Zwangsjacke. Da hat man Menschen in eine Zwangsjacke gesteckt. So tolles Möbel, nicht? Da hat man einfach festgebunden, da hat er toben können, so lange wollen. Das gibt es immer noch. Lassen Sie es mal zeigen in einer psychiatrischen Klinik. Da werden Sie eingebunden, dann können Sie alles tun, aber es ist schrecklich natürlich. Nicht? Da ist ein Mensch hineingebunden, dann kann er nicht mehr. Und deshalb sagen manche, es ist doch besser, wir geben den Menschen heute so eine Zwangsjacke. In den stecken wir rein, damit er wenigstens das Allerschlimmste nicht mehr tut. Das ist die heutige Anschauung vieler Leute, deshalb geben sie ein Gesetz mit, eine Ordnung und sagt, da muss der sich dran halten, meine Kinder müssen es lernen, wenn sie es nicht lernen, nehmen wir den Stock dazu und dann hebt es wenigstens eine Zwangsjacke. Was ein Bürger tut und was er nicht tut, das muss er lernen und wenn er das nicht lernt, dann muss er fühlen und so weiter. Damit ist aber das Problem nicht gelöst. Es wird immer wieder für uns faszinierend sein, dass wir sagen, aber ist nicht besser, wir geben den Menschen wenigstens ganz klare religiöse Maßstäbe mit, dass wir ihn warnen, dass wir ihm eine Angst einflößen, wie gefährlich das ist, wie gefährlich die Sünde ist, wo man überall im Leben scheitern kann. Auch das hat keinen Wert. Die Zwangsjacke nützt nichts. Es gibt ein besseres Mittel, wie man alle Versuchungen überwinden kann. Und der Paulus hält also gar nichts von Befehlen, von Kommandos, auch nicht von dem jüdischen Gesetz, sagt, es war nur eine Zeit lang als Überbrückung gut. Jetzt gibt es ein anderes Mittel. Und das ist der Heilige Geist. Der Geist, da meint er nicht den Menschengeist, der vom Goethe. Nein, da meint er der Heilige Geist. Das, was Jesus Christus erfüllt hat. Jesus Christus hat ja gesagt, ich gehe weg, ich gebe euch meinen Geist, der mich erfüllt hat in meinem Tun. Und da kommt Jesus Christus in gläubige Menschen hinein. Und deshalb ist uns immer so wichtig, ich muss Jesus Christus in mein Leben aufnehmen. Ich darf sagen, komm du zu mir. Ein Mensch mit all seinen Problemen und Schwierigkeiten. Was uns immer wieder überrascht ist, dass die Bibel gar nicht sagt, da muss man jetzt eine Zeit lang 3 Jahreskurse machen und am Ende der 3 Jahre kann man dann sagen, jetzt wohnt Christus in mir, sondern dass in dem Augenblick, wo ich mich Christus ausliefere, er in meinem Leben Wohnung machen will. In seiner ganzen Kraft und in seiner Macht, so wie Jesus als in Bethlehem geborener Mensch, in Nazareth aufgewachsener Mensch, dieser Welt gefüllt war mit dem Geist Gottes. So soll es bei uns noch einmal in einer wunderbaren Weise geschehen, dass der Geist Jesu Christi in uns Wohnung machen kann. Das ist mir immer wieder wichtig, gerade weil manche sagen, was ist das eigentlich mit dem Heiligen Geist? Das, was Jesus erfüllt hat, dass Jesus nicht zürnte, sondern Geduld hatte, dass er Liebe hatte. Dieser Geist möchte in mir Raum gewinnen, der Geist Jesu. Mein erster Punkt, völlig neu. Paulus hat immer gesagt, wer Christus so aufnimmt, ist ein völlig neuer Mensch geworden. Sie wissen, was er hier im Galaterbrief wieder so betont, ist ja der Mittelpunkt im Römerbrief. Und im Römerbrief sagt er etwa in Kapitel 7, einem ganz großartigen Kapitel, was ich nicht will, das tue ich.
Ich bin in meinem Leben fortwährend in diesem Zwang. Und das ist in mir so drin. Das kennen Sie doch auch. Ich will das Gute gar nicht. Und sind Sie mal ehrlich, da ist in mir so ein ganzes Wesen drin. Und wie komme ich eigentlich aus diesem schrecklichen Zwiespalt heraus? Das merkt ja nur der, der mal richtig anfängt, in seinem Leben konsequent zu leben. Und deshalb können Sie immer die Leute nur packen in den Diskussionen, die dann sagen, ja, wir wollen doch auch gut sein. Sind Sie wirklich gut? Ah, nein, so ganz bin ich nicht. Seien Sie doch mal gut. Wenn Sie einmal anfangen, das wirklich konsequent bis zum Letzten durchzuleben, merken Sie, ich bin gar nicht gut. Und dass das Heidentum uns weit voraus, das Heidentum gibt offen zu, wir schaffen es nicht. Und deshalb ist nur in dieser christlichen Tradition so arg lässig das genommen. Und wie komme ich aus diesem ganzen Zwiespalt raus? Paulus sagt da am Ende des 7. Kapitels im Römerbrief, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen aus dem Leibe dieses Todes? Ich möchte nochmal sagen, das ist die Quelle der Reformation gewesen, das waren die ganzen Erweckungsbewegungen der evangelischen Kirche, alles was ein Leben durch die Kirchengeschichte positiv da war, kam nur aus dieser Erkenntnis. Nicht ich selber kann es, nicht die Kirche, nicht die Menschen, sondern ich elender, wer wird mich erlösen? Ich weiß nicht mehr weiter. Ich danke Gott durch Christus Jesus. Und dann geht es in Römer 8 weiter. So lebe ich nun nicht mehr nach dem Gesetz des Fleisches, sondern des Geistes. Frei geworden durch Jesus Christus. Und sein Geist wohnt in mir. Das Herrliche, was Johann Sebastian Bach dann in der Motette Jesu meine Freude so wunderbar besungen hat. Christus lebt in mir. Das ist neu. Jetzt hat man es immer wieder an jedem einzelnen Abend. Da ist etwas ganz Neues passiert. Wenn der Geist Gottes mich erfüllt, denn dieser Geist, der Jesus erfüllt hat, der ist stärker als alles, was an negativen Einflüssen in meinem Leben aus meinen Gedanken, aus meinem Herz oder aus meinem Leib kommen kann. Stärker. Und wenn Sie jetzt in irgendeiner Krise Ihres Lebens stehen und sagen, wie wird meine Ehe neu? Wie werde ich über gewisse Versuchungen fertig werden? Wie kann ich meine Süchte besiegen? Sie können sie nicht besiegen. Christus ist stärker, durch seinen Geist sie zu erfüllen. Strecken Sie sich aus nach ihm. Und ich sage wieder wie am Sonntag, entweder es ist wahr oder es ist der größte Bluff. Sie können es ausprobieren. Christus, der Sieger, ist über alle Versuchungen. Sie selber können gar keine Versuchung niederdrücken. Im Gegenteil, je mehr Sie dagegen ankämpfen, umso schlimmer wird es. Sie können nur sich Christus ausliefern. Wie kriegt man den Heiligen Geist? Das ist ganz wichtig, wie kriegt man ihn? Im Lukas-Evangelium wird ja dieser Text, den wir am Sonntag gehört haben, von dem Vater, der seinen Kindern gibt, was sie wollen. Der Vater wird nicht dem Kind eine Giftschlange in den Mund stecken und nicht einen Stein bieten, wenn die Brot wollen. Wird er ja am Ende noch anders zitiert, wahrscheinlich hat Jesus öfter darüber gepredigt, über dieses Beispiel. Da heißt nicht, er wird seinen Kindern der Vater im Himmel Gutes geben, sondern heißt dann im Lukas-Evangelium, Lukas 11, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Und ich darf beten, Herr, gib mir deinen Geist. Mir ist das leid, dass heute, weil manches in dieser Bewegung, die den Heiligen Geist so betont, manches auch nicht schriftgemäß mir erscheint, ist mir es immer wieder leid, dass manche Leute fast Angst davor haben, sich die Finger zu verbrennen. Nein, wir wollen die Fülle des Heiligen Geistes, weil wir sonst leer gebrannt sind und verlorene Leute. Und die Fülle des Geistes haben, wir dürfen darum bitten. Und wie der Vater den Kindern Brot gibt, so gibt der himmlische Vater denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist, so viel sie wollen. Bitte. Und jetzt können sie den Heiligen Geist in ihrem Leben wirken lassen. Und hier steht's, an was man den Heiligen Geist erkennt. Ganz toll. Man erkennt ihn nämlich an seiner Frucht. Dass der Heilige Geist in unserem Leben anderes treibt. Vielleicht haben Sie es mal beobachtet, wenn ein junger Mensch sich bekehrt hat. Und Sie sagen, die haben mich gerade nur gekannt, oder Hammel? Der ist ganz umgedreht. Man sieht es oft bis ins Gesicht hinein, wie der Heilige Geist Menschen verwandeln kann. Selbst Menschen, die gebunden waren, und Jesus hat das am tollsten Beispiel immer wieder klar gemacht, an Schwarzhändlern, an Betrügern und an Prostituierten. Dass deren Leben von Grund auf verändert war, in dem Augenblick, wo sein Geist in ihnen Raum fand. Und wenn Christen dieser Welt was zu verkünden haben, dann das Wunderbare, dass man das gratis bekommen kann, wenn man darum bittet und dass es eine neue Kraft gibt. Ich sage es nochmal, ich halte nichts von Christen, ich halte nichts von Anstrengung und sonst was. Ich halte was von Christus, der in zerbrochenen Menschen sein Werk tut. Völlig, völlig neu. Wie oft sagen wir, ich kann nicht aus meiner Haut heraus. Doch, ich kann aus meiner Haut heraus. Es ist durch das Wunder, dass Jesus in mir Platz greift. So, völlig neu. Jetzt gehen wir mal die Werke durch, das ist das Zweite. Da spricht Paulus nochmal, was die Werke, ich würde mal statt Fleisch lieber sagen, die Werke des alten Menschen. Die Werke des alten Menschen sind, und den haben wir alle. Der alte Adam und die alte Eva, die da so von ihrer Geburt her sind, die Werke des Fleisches, die können wir vielleicht einteilen. Das sind zuerst die Begierden, die uns so normalerweise als Sünden einfallen. Dann kommt die fromme, das fromme Fleisch mit Götzendienst und Magie und Zauberei. Und dann kommen die Gemeinschaftssünden. Der Feindschaft und so weiter. Es fällt eigentlich daran auf, dass wahrscheinlich nach unserer heutigen Moralauffassung, die viele etwa führende Menschen unseres Jahrhunderts teilen, dass ja alles gar nichts Schlimmes mehr ist. Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung. Sie würden sagen, der Mensch muss sich ausleben. Das war damals im Römerreich nicht anders. Christen haben ja ganz eigene Ethik entfaltet, weil sie nicht vom Fleisch herkommen. Sie müssen auch überhaupt aufpassen, wenn sie etwa Menschen helfen wollen in Krisen. Sie können natürlich immer wieder sagen, ich verstehe einen Menschen. Ich muss auch sagen, ich verstehe, ich kann auch jeden Menschen verstehen. Ich kann auch jeden Menschen verstehen, der vielleicht Serienmörder ist. Wenn ich seine Lebensgeschichte verstehe, seine Erziehung, seine psychologische Veranlagung, ich kann ihn verstehen, aber ich kann sie gutheißen. Wir müssen aufpassen, weil Gott das nicht will, weil es dem Plan Gottes nicht entspricht. Und das ist ja so furchtbar, dass man heute immer wieder sagt, wir wollen Verständnis und man muss heute für alles Verständnis haben, aber es ist nicht gut, weil es einem Menschen auch kein Glück und keinen Frieden findet. Es wird nie ein Mensch, nie, weder in den Süchten glücklich werden, noch in der Unreinheit, noch in der Unzucht. Er wird es gar nicht werden, weil er dafür gar nicht geschaffen ist, weil es dem Schöpfungsplan nicht entspricht. Wir können das der gottlosen Welt nicht mehr als Ziel auflegen. Deshalb sage ich immer wieder, man muss vorsichtig sein, dass die Leute es nicht wie eine Fessel empfinden. Die haben immer Angst, die Christen wollen uns die Lebensfreude nehmen. Und da müssen wir aufpassen. Wir sollten vielleicht auch locker werden, aber sagt, ihr dürft eure Sachen machen. Ich gucke doch in euer Schlafzimmer rein. Aber ich will zu den Menschen reden, die nach einer Erneuerung ihres Lebens suchen und sagen, ich möchte aus diesem Schlamassel rauskommen. Und so hat es ja Jesus auch gemacht. Nur, dass wir es wissen, wir können nicht unsere Gesetze einer gottlosen Welt überstülpen. Und wir sollten auch alles vermeiden, was so aussieht. Aber offenbar sind sie, und mit Unzucht ist all das gemeint, was außerehelich läuft oder was in Perversionen läuft, auch die Ausschweifung, dann kommt, was ich sagte, die fromme Verdrehung des Götzendienstes und doch magischen Dinge. Natürlich sind das Mächte, die man hier haben kann. Dann sind es die ganzen zwischenmenschlichen Nöte, die da sind. Und wir wissen, wie das ganz besonders starke Prägungen unseres Wesens sind. Zorn, das ist richtig, ja, in unseren Genen schon mit drin und Zank und so weiter. Aber es muss nicht so sein, weil die Erneuerung Jesu das überwindet. Spaltungen natürlich, dass man immer meint, man muss immer wieder zu sich sein. Dann kommen natürlich noch diese persönlichen Unmäßigkeiten dazu, saufen und fressen, gerade weil es auch damals zur Zeit des Paulus ganz entscheidend war, aber durch die Jahrhunderte hindurch immer das Gleiche ist. Und er spricht nun von den Werken, die der alte Mensch treibt. Das ist das, was einfach unser Tun ist. Und jetzt müsst ihr eigentlich in Vers 22 weitermachen, die Werke aber des Geistes sind. Und das sagt er nicht. Weil er sagt, die Frucht, die wächst von allein. Er sagt auch nicht die Früchte, sondern er sagt, es ist eine Frucht, die viele Seiten hat. Und wenn man die mal ansieht, die wächst aus dieser Gemeinschaft mit Jesus. Wenn wir Heiliger Geist sagen, können wir immer auch Jesus sagen. Der Heilige Geist ist nicht bloß eine Kraft. Das wird auch heute bei vielen Menschen falsch gesehen. Der Heilige Geist ist Christus selber, der in uns Wohnung macht. Wo sein Geist ist, ist Christus da, lebendig unter uns. Er nimmt Wohnung unter uns, nimmt Platz in uns und er treibt in uns Neues. Jetzt bevor ich das im Einzelnen auslege, schlagen wir mal ein paar Stellen auf. Johannes 16, Vers 13. Da spricht Jesus vom Heiligen Geist. Das ist übrigens eines der wichtigsten Kapitel. Jesus Wort über das Werk des Heiligen Geistes, Johannes 16 ab Vers 5. Finde ich ganz wichtige Sachen. Ich habe heute wieder das Büchlein in der Hand gehabt von Fritz Grünzweig über den Heiligen Geist. Er hat hier in unserer Bibelstunde verschiedenmal Seminare über den Heiligen Geist gehalten. Aber dieses Büchlein ist das Beste im Liebenzeller Verlag. Wir haben es vielleicht jetzt gerade nicht im Büchertisch, wir tun es immer wieder her. Ganz, ganz wunderbar, ganz schlicht und einfach alle biblischen Aussagen zusammengestellt. Und da wird er als ein Geist der Wahrheit bezeichnet, der uns überführt, der uns Gewissheit schenkt. Übrigens ist das der einzige Weg. Sie kommen immer nur zur Glaubensgewissheit, indem sie sich dem Geist Jesu öffnen. Sagen, Herr, komm in mir wohnen, lass dein Geist auf Erden mir, lass ein Heiligtum noch werden. Dass er einziehen kann in mein Leben. Und der Wahrheit wird er leiten. Er wird euch in alle Wahrheit leiten. Es ist ein Geist, der uns führt. Wie man den blinden Menschen führt. Sie wissen noch, wie der Hanna Josua hier war, der Libanese hier, der blinde Araber. Und da hat er einen immer einen jungen Mann dabei, der führt ihn. Und so ist der Heilige Geist der, der uns führt in die Wahrheit. Beim Bibellesen brauche ich den Heiligen Geist, im Hauskreis brauche ich den Heiligen Geist. Ohne Heiligen Geist klappt nichts. Natürlich setze ich mich auch mal hin und möchte Predigt machen. Aber manchmal bin ich ganz verzweifelt, warum es nicht läuft und das muss ich immer wieder erbeten sein, weil Gott, das geht nicht. Und das wird man sich genauso merken, wenn sie sagen, ich weiß nicht, was ich sagen soll bei dem Besuch und so. Der Geist Gottes wird sie in alle Wahrheit leiten. Er wird nichts aus sich selber reden, sondern was er hören wird von Jesus. Was wird er reden? Und was zukünftig wird er euch hören? Er nimmt es von dem Meinen wird er es nehmen, heißt nachher im Vers 14, von den Jesus-Worten. Er wird immer nur von Jesus herkommen und wird uns richtig leiten. Und das ist das Schöne, dieser Geist wird uns führen. Und darum ist das Christenleben so neu. Schönes Beispiel in der Apostelgeschichte, der Philippus, der Diakon Philippus, hat sich überlegt, er war in Samaria in einem wichtigen Dienst und plötzlich führt ihn der Geist Gottes. Aber wie macht man das? Plötzlich sagt er, ich gehe auf die öde Straße nach Gaza, was soll ich da unten? Ich werde da oben gebraucht, habe einen vollen Terminkalender, der Geist Gottes redet zu ihm, und da trifft er da unten den Kämmerer aus dem Morgenland. Es war eine Führung des Geistes Gottes. Und das ist mir so oft bei meinem Dienst wichtig. Herr, führe mich, dass ich heute ein Auge habe. Ich bin ja so doof, ich weiß nicht wie. Da fällt auch kein goldener Zettel vom Himmel runter. Herr, leite meine Gedanken so, dass ich es gar nicht merke, dass in meinen Gedanken plötzlich mir was wichtig wird. Da muss ich einen Brief schreiben. Ach, im Marienhospital liegt noch jemand. Ach, geh doch mal noch ins Nachbarhaus. Herr, leite mich. Ich möchte doch offen sein für deinen Geist. Ganz ähnlich beim Cornelius, Apostelgeschichte 10 so beschrieben, wie der Geist Gottes ihn leitet. Wie der Hauptmann Cornelius geleitet wird. Wie Petrus geleitet wird. Dass er das merkt und führt. Und wenn wir vom Geist Gottes geleitet sind, dann ist es so wichtig. Ich habe immer gesagt, dürfen Sie nie, nie für die Hauptamtlichen in der Kirche Geistliche sagen. Sie sind Geistliche, hoffentlich. Wenn Sie keine Geistlichen sind, sind Sie keine Christen. Wenn Sie den Geist Gottes nicht, wenn Sie keine Geistlichen sind, dann glauben Sie auch nicht. Dann verstehen Sie auch die Bibel nicht. Dann können Sie auch nicht Jesus als Herrn bekennen. Sondern Geistliche, das sind die Gläubigen, die vom Geist Gottes gefüllten. Aber nicht den Mund gehalten kriegen. Und das ist so ein Unfug. Aber wir wollen das da wissen. Da geschieht etwas Neues in unserem Leben, wenn der Geist Gottes Raum in uns hat. Jetzt lesen wir noch Römer 8 und das sollten Sie in Ruhe nochmal lesen, wenn Sie das Ganze verstehen wollen. Das, was ich ja vorher gesagt habe, zwischen der Unfähigkeit, das Gute aus eigener Kraft zu machen und dann Römer 8, so gibt es nun keine Verdammnis mehr, die in Christus Jesus sind. Herrlich. Und dann, wenn Sie es zu Hause haben, auf der Schallplatte oder auf der Disk,
Jesu, meine Freude, mit den herrlichen Worten dazu, so ist nun nichts Verdammliches mehr. Nichts, nichts, nichts Verdammliches mehr. An denen, die in Christus Jesus sind, ist alles weggenommen. Ich verstehe das immer nie, wie das in einem Konzert Leute hören können, das Evangelium nicht verstehen. Das ist doch nochmal aus. Der Bach hat es so verkündigt, wie es kein Evangelist von der Kanzel sagen kann. Noch viel, viel besser als der Billy Graham. Die Bibel wurde so klar zusammengestellt. So super. Da ist nichts Verdammliches mehr. Wer in Christus ist, der ist neu geworden. Und das ist der entscheidende Schritt. Und das kommt ja alles da in dieser Motette von dem Fleischlichen und von dem Geistlichen. Und da ist Vers 14, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Wir rufen Abba, lieber Vater. Und das ist unser Kindsverhältnis und dem heraus wächst das. Und jetzt ist interessant, da kommt eine Frucht, die wächst. Sie müssen nicht morgens bei Ihren Zimmerpflanzen an den Blättern ziehen, damit sie wachsen. Die wachsen. Höchstens mal ein bisschen Wasser nachgießen. Und so ist das interessant, wenn Sie in dieser Christusgemeinschaft leben, wird Liebe, Freude, Friede, Geduld, wird wachsen. Von allein, ja, kann man sagen, von allein. Weil Gottes Geist so mächtig ist, das ist ganz mächtig. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine viel, viel kräftiger als alles, was der Teufel kann. Viel, viel kräftiger als alle Versuchungen. Der Geist Gottes wird leiten, treiben, uns erfüllen. Und deshalb müssen wir davon reden, das Werk des Geistes Gottes ist wichtig. Aber das ist das Größte und Wichtigste, was der Geist Gottes macht. Er macht neue Menschen, formt er. Und jetzt können wir kurz das noch durchgehen. Liebe. Eine Liebe, die nicht sich selber sucht, den anderen. Die Freude. Warum die Christen oft so traurig sind, ich weiß nicht. Auch nicht mit irgendwelchen Schabernack und irgendwelchen Käswitzen, sondern da geht es um eine Freude, die in der Geborgenheit ist, die im Leid noch fröhlich sein kann. Der Friede, die große Ruhe, die Geduld, die Freundlichkeit, die Güte. Jetzt haben Sie ein schönes Beispiel an diesem, da hieß früher Glauben, oder was hieß da? Treue, wo es jetzt Treue heißt, hinter Güte, von Glaube, ja? Und das ist im Griechischen eben das Gleiche, das Wort Pistis heißt Glaube und Treue. Das ist interessant, weil das eben Festigkeit ist. Ich glaube Gott und das ist auch ein Treueverhältnis, Glauben. Ganz toll, was ganz anderes als was wir sagen, ich glaube. Vielleicht auch nicht, ich glaube, morgen regnet es oder so. Hat überhaupt nichts damit zu tun. Glaube, biblisch gesehen, und das sind die, wie ich Ihnen sagte, das ist beim Übersetzen so schwierig. Glaube und Treue sind auswechselbar, überall, wo Sie es nehmen, im Neuen Testament. Glaube und Treue sind auswechselbar. Sanftmut, da meinen wir auch so ein sanftes Säuseln. Nein, Sanftmut ist wirklich das tiefer sehen, mit der Langmütigkeit, und dann kommt die Keuschheit. Ein Wort, das unsere Konfirmanden immer sagen, wenn man da irgendwo drauf, was ist denn das überhaupt? Ganz wichtig. In unserem Jugendbibelkreis hat einer mal das festgestellt und hat gesagt, so ist bei den Werken des Fleisches, ist der Sex Thema 1 und bei den Christen, bei der Frucht des Geistes, ist es das Thema, das plötzlich hinterhin rückt. Die Keuschheit ist plötzlich nimmer das Thema 1 im Leben. Auch schön beobachtet. Und das kommt nur aus der Frucht des Geistes. Es ist oft ganz arg schwer, wenn man weiß, wie Menschen heute an dieser Tage richtig geschädigt sind durch die unheimlichen Schreckbilder, immer gerade pornografischen Ursprung, was sie gesehen haben. Das prägt ja auch das Herz und so. Und der Geist Gottes macht frei, ist stärker. Es ist ein langsamer Prozess der Heilung, wo ich mich dieser Kraft aussetzen muss. Das ist die neue Freiheit, die kommt aus dieser Liebe, aus dieser Kraft leben. Jetzt drittens, jetzt müssen wir das auch, was wir vom vorigen Kapitel noch nicht genommen haben, passt doch aber auf, dass ihr nicht wieder, ja, dass ihr unter dem Deckmantel eurer Freiheit unter der Hand dem alten Menschen wieder zu viel Raum lasst. Das ist als Problem, dass dieses alte Wesen immer wieder rauskommt und oft auch in einer heimlichen Weise als Heuchelei gelebt wird unter einem frommen Deckmantel. Und deshalb sagt er, lasst dem doch keinen Raum, oder er braucht hier ein anderes Wort. Kreuzigt euer Fleisch. Vers 24. Was ist ein Kreuzigen? Schlagt tot dieses alte Wesen. Wir hatten hier mal vor ein paar Wochen das Leben von dem Missionar Krapf, seinem 150. Kommen nach Kenia. Und da war mir es aufgefallen, wie in seiner Biografie er immer wieder so viel davon schreibt,
wie ihm das wichtig ist, dass er das einüben will, in den Beschwerden, die ihm widerfahren, sein Fleisch zu kreuzigen. Ich dachte, das ist gar nicht mehr modern. Wir empfinden gar nicht mehr so. Und ich habe dann in unserem Platz, Hilfe für Brüder, was abgedruckt über das Wunder und habe dann, da stand ja drin, warum er so die Wunder nicht erbitten will, weil er sagt, Gott muss uns immer eine tüchtige Portion leiden lassen, damit wir Tiefgang haben. Da hat irgendjemand mir einen bösen Brief geschrieben, sagt, ich werde jetzt meine Spenden einstellen, nachdem Hilfe für Brüder auch nicht mehr an die Wunder glaubt. Ich habe gar nicht geantwortet, ich dachte, das kann ich nicht mehr erklären, es steht ja so viel drin, dass er trotzdem an Wunder glaubt. Aber nur gesagt, der Mensch braucht eine tüchtige Portion Schwierigkeiten und Leiden, weil er sonst verflacht. Und das ist ganz toll, Sie müssen dauernd merken, wie Ihr alter Mensch noch in Ihnen wohnt. Deshalb haben Sie manche Nervensägen in Ihrer Nähe. Kommt schon zum Sonntagthema. Sie haben so manche Schleifsteine. Warum haben Sie so schwierige Hausbewohner? Oder warum haben Sie so komplizierte Dinge in Ihrem Leben? Damit Sie an dieser Stelle Ihren alten Menschen noch trainieren können. Dass Sie mit sich sagen, ich will dem gar nicht Raum geben. Darum löst sich in Ihrem Leben gar nicht alles auf. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil wir immer meinen, Christus müsste uns alle Schwierigkeiten wegräumen. Nein, es ist so, da merke ich noch, ich hänge an den Kleinigkeiten dieser Welt, ich hänge am Materiellen. Das merken Sie, wenn bei Ihnen eingebrochen wird, dann merken Sie bei der Krankheit, wie es Ihnen wichtig ist, das Diesseitige, dieses Leben. Jetzt, wenn Sie das mal merken, dann sagen Sie, jetzt ist eigentlich gut, dass der Herr mir auch manches geschehen lässt, an dem ich mich einübe, mein Fleisch kreuzigen kann. Das heißt, da kommt immer wieder meine alte Unart raus. Dinge, wo ich heftig werde, also wo man der Herr immer wieder zeigt und sagt, guck, deshalb ist nötig. Ich habe im Tag sehr, sehr viel, wo ich meine alte Art immer wieder, meine ungeheiligte Art noch sehe. Ich wollte schon gern so erneuert sein und spüre immer noch, da ist so viel Altes, sodass ich immer sage, mit jedem Jahr, wo ich im Glauben stehe, sehe ich meine Verlorenheit mehr als am Tag der Bekehrung. Ich sehe es immer tiefer, aber ich darf unter das Kreuz Jesu flüchten und seine Vergebung annehmen. Darum ist das so wichtig mit dem Kreuzigen. Und ich hoffe, dass Sie es auch in der Kürze gemerkt haben, warum in Ihrem Leben ganz schwierige Nöte da sind. Dass Sie sagen, ich verzweifle an meinen Kindern oder ich habe Probleme mit meinem Mann und unsere Ehe ist sehr spannungsreich, damit Sie Ihr altes Wesen dran erkennen und mehr die Frucht des Geistes leben. Das ist wichtig. Und dann verstehen Sie auch, was Ludwig Krapf gemeint hat. Und dann wissen Sie, dass das für uns ganz dringend notwendig ist, diese Schule täglich zu haben, an den Schwierigkeiten zu reifen. Die kreuzigen ihr Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden. Ich weiß nicht mehr, wo es war. In den letzten Wochen habe ich auch in einer alten Predigt gelesen. Ich tue das immer gern, weil ich immer auf der Spur der großen gesegneten Geschichte auch des Volkes Gottes bleiben will. Und da war mir es interessant, dass in dieser Predigt das eigentlich rundum war, wir sollten unser altes Wesen nicht verzärteln. Auch so ein alter Ausdruck. Wir sollen es nicht zärtlich so machen. Ich habe den Eindruck, in unserer Zeit ist das das Allerschlimmste, dass wir alle nicht bloß Wohlstandschristen geworden sind, sondern auch Wohlfühlchristen. Muss alles immer happy sein, muss alles immer aufgehen, muss alles immer schön sein. Und man ist sich dessen gar nicht mehr bewusst, dass Gott ja unser Wesen vervollkommnen will. Gott geht in ein Training mit uns und da gehört das mit dazu. Und deshalb haben bei uns auch etwa oft fleischliche Versuchungen ganz große Gefahr. Und da müssen wir wirklich aufhören, wie weit sind wir vom Geld abhängig, wie weit sind wir vom Wohlstand abhängig, wie weit sind wir im Glauben von Gesundheit abhängig. Wenn die Gesundheit bei uns zusammenbricht, dann ist unser Glaube futsch. Das geht doch nicht. Und deshalb müssen wir aufpassen, dass wir dem Leib und auch dem alten Wesen, das betrifft nicht bloß unseren Körper, sondern auch unser Gemüt, gar nicht so viel Raum geben. Und das ist sicher die schlimmste Herausforderung am Ende des 20. Jahrhunderts. Und sicher auch hinter manchen unbiblischen Strömungen, die man heute in der Christenheit sieht, der Hintergrund, dass man letztlich das irdische Glück sucht. Und Gott nur als einen Lieferanten des Glücks braucht. Und das war in den früheren Generationen ganz wichtig. Wir wollen dem Fleisch gar nicht so viel nachgeben mit seinen Wünschen, dass der Traum, was da alles gewünscht wird, mir soll es gut gehen und so weiter. Jetzt ist natürlich der Hintergedanke, der dann schnell kommt, dann darf man gar keine
Gier haben und gar keine Leidenschaften, darf man sie gar nicht haben. Ja, wir müssen eben wissen, wie gefährlich es ist. Wir müssen eben wissen. Vielleicht uns die geldlichen Dinge beherrschen, vielleicht uns die sinnlichen Leidenschaften dann wirklich treiben können, vielleicht uns Gier treiben kann, wie ein Esau, der wegen einer Suppe sein Erstgeburtsrecht verkauft hat. Müssen wir wissen. Ob wir überhaupt noch in der Lage sind. Ich freue mich immer wieder, wenn wir unsere Kandidaten sehen und wundern uns immer wieder, dass es junge Menschen gibt, die das eigentlich in einer Weise leben, wo ich mich wundere, ihr Heimweh einfach weglegen, nicht leicht fällt, die sich lösen, die ihre Familie verlassen oder so. Ich habe am Samstag die Martina auf den Flughafen gebracht, die Martina Bastian, und sage, ja, wie ist das eigentlich bei Ihnen und so. Ich kenne sie ja auch wenig, die Mutter ist ja ein Neuling, eine Mesnerin bei Pforzheim, das heißt, sie hat noch eine Schwester und ist auch unverheiratet. Wenn so eine Mutter einfach ihre Tochter ziehen lässt, lautlos, vor 3 Jahren wieder, und die ist jetzt 10 Jahre draußen oder so. Und sie wissen, wie eine Mutter an ihrem Kind hängt und so. Und das ist einfach sehr, die kreuzigen ihr Fleisch um Jesu Willen, und die wollen auch die Leidenschaften und die Begierden, auch diese ganz wichtigen, die Familienbindungen, auch nicht so, was ich sagte, verzärteln, dass man sich nicht lösen kann, sondern die Vorfreude auf den Himmel ist ganz arg groß. Und in dieser Welt, wo wir unser Fleisch zu Markte tragen, wollen wir was tun für den Heiland und auch was tüchtig wirken. Aber vorsichtig, dass da nicht in unserem Leben unter der Decke sich etwas breit macht, denn Sie wissen, wie schnell das in unserem Christenleben geschehen. Wir singen fromme Lieder, wir tun nach außen hin, unter der Decke hat das Fleisch schon alles besetzt. Und das kann ja unseren ganzen Christenstand zerstören. Der Paulus meint da nicht die sexuellen Dinge allein. Das kann sein, das können die geldlichen Dinge sein, das kann Ehrsucht sein, das kann unsere Sehnsucht sein, einfach nach bequemem Leben, Faulheit. Alles, was es da gibt, und das macht sich da unten breit. Und jetzt sehen Sie, aus dem Geist Gottes muss das neue Leben kommen. Ich brauche die Worte gar nicht mehr näher erklären, was da ist und was da ist, diese Quelle, aus der das neue Leben kommt. Und das ist alles in einem erfüllt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn das wird der Heilige Geist in uns treiben. Und das, was in der Urchristenheit da war, dass eine Gemeinschaft da war, die lebte, die spürbar war für die anderen. Da sagt neulich in einer Predigt, in all den Städten des Römerreichs war nach 20 Jahren, war das Evangelium, hat die ganzen Städte so durchsetzt, dass das ein Tagesgespräch war um Jesus, obwohl sie keine Hauptamtlichen hatten, keine Kirchen, keine Altäre, keine Gottesdienste organisierter Art, sondern das Leben, das Jesus in Menschen schuf, war das Zeugnis. Und das wird auch heute wieder so sein. Wo sie das leben, wird das Frucht tragen, dass das, was in dieser Welt am ansteckendsten wirkt, die Gegenwart des Heiligen Geistes in Menschen, die verwandelt sind und in dieser Freiheit leben. Es ist der Höhepunkt, auch hier im Galaterbrief, ein Missbrauch ist nicht möglich. Die Zwangsjacke, leg sie auf die Seite. Aber bitte sei dir bewusst, der alte Mensch ist bis zu deiner Todesstunde aktiv. Und er ist immer wieder da und meldet sich. Leg ihn auf die Seite, schlag ihn tot und lass. Sie kennen ja das mit dem alten Adam, dass der da wieder rauskommt und der schwimmt dann und deshalb kommt er wieder zum Vorschein. Aber ich werde in der Kraft des Geistes Gottes ihn überwinden können. Und das ist die wichtigste Gabe des Geistes Gottes, dass er neues Leben in mir schafft. Alle anderen Gaben haben nicht diesen Rang. Und bei Paulus steht diese Gabe des Geistes im Vordergrund. Er hat nur an einem Brief, im Korintherbrief, zum Zungenreden gesprochen. Aber wie hat er davon gesprochen? Römerbrief. Wie hat er dort im Galaterbrief gesprochen? Dass unser Wesen vom Geist Gottes umgewandelt wird. Und darum ist das der Mittelpunkt. So.